Pflegeberatung hörbar, ein Podcast des Märkischen Kreises. Mein Name ist Julia Biedendorf und ich bin eine von 7 Pflegeberaterinnen des Märkischen Kreises. In diesem Podcast möchten wir Sie mitnehmen und Ihnen einen Einblick in unseren Alltag geben. So möchten wir die Pflegeberatung für Sie hörbar machen. Wir sind natürlich auch auf vielen Wegen persönlich für Sie erreichbar. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Internetseite des Märkischen Kreises. Den Podcast finden Sie zusätzlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen mit regelmäßig neuen Folgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unseres Podcasts Pflegeberatung hörbar. Mit mir zusammen sitzen hier heute Sigrid und Angela. Wir starten heute nach der Einleitungsfolge letzten Monat mit dem Modul 1 unserer Reihe zur Pflegebegutachtung. Und das Modul 1 befasst sich mit dem Thema Mobilität. Ich würde noch mal gerne einen Rückblick auf die Einleitungsfolge geben. Da haben wir bereits darüber gesprochen, dass die Module in verschiedenen Kriterien bewertet werden. Wir haben über Selbstständigkeiten, Fähigkeiten und Häufigkeiten gesprochen. In diesem Modul 1 Mobilität wird nach der Selbstständigkeit bewertet. Das bedeutet, selbstständig ist eine Person dann, wenn sie die Handlung oder Aktivität komplett ohne Hilfe von anderen durchführen kann oder aber auch, wenn sie die Einschränkung mit einem Hilfsmittel ausgleicht, beispielsweise einem Rollstuhl oder einer Prothese und sie sich dann wieder selbstständig helfen kann. Überwiegend selbstständig bedeutet, dass der größte Teil einer Aktivität ohne Hilfe durchgeführt werden muss und es lediglich noch kleinere Handreichungen nötig sind, um die Aktivität auszuführen. Bei der überwiegenden Unselbstständigkeit nimmt dann der Unterstützungsbedarf zu. Das heißt, die Hilfestellungen werden größer und umfangreicher und unselbstständig ist dann einfach, dass ein Mensch so erkrankt ist oder pflegebedürftig ist, dass eine Aktivität komplett von einer anderen Person übernommen werden kann. Dann würde ich sagen, stürzen wir uns doch mal auf die einzelnen Punkte. Sigrid, möchtest du mit dem Positionswechsel im Bett starten?
Beim Positionswechsel im Bett geht es darum, dass ein Mensch in der Lage sein sollte, sich im Bett zu bewegen. Das heißt, ich drehe mich von links nach rechts wieder auf den Rücken. Ich kann auch das Bett alleine aufsuchen oder verlassen. Und wenn Einschränkungen da sind, ist natürlich eine Hilfe notwendig in verschiedenen Abstufungen. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass jemand ein bisschen Hilfe benötigt, um sich im Bett umzudrehen. Zum Beispiel dadurch, dass eine Hand gereicht wird.
Oder dass der Ehemann vielleicht mal so einen Schubser gibt.
Auch das. Nicht zu doll, sonst fällt er aus dem Bett
Genau,
raus.
Das wollen wir natürlich nicht.
Hilfsmittel in dieser Form gibt es sicherlich auch, um eine gewisse Selbstständigkeit zu erhalten, um sich im Bett bewegen zu können. Zum Beispiel arbeiten viele Menschen mit einer sogenannten Strickleiter. Die wird am Fußende befestigt und dann kann man sich Stück für Stück daran hochziehen, zum Beispiel. Oder auch mit Gestellen, die rechts und links am Bett angebracht werden, wo man sich dann festhalten kann und sich dann eben mithilfe dieses Hilfsmittels auf die Seite drehen könnte.
Der Punkt Positionswechsel im Bett ist jetzt ja auch ein Punkt, denke ich, den die Gutachterin oder der Gutachter in der Begutachtungssituation erfragen wird. Wenn wir uns mal die nächsten beiden Punkte anschauen, halten einer stabilen Sitzposition oder umsetzen, kann es schon mal sein, dass man diese Punkte in dem Gutachten wiederfindet, aber vielleicht nicht explizit darüber gesprochen wurde. Das zieht sich eigentlich durch alle Module in unserem Begutachtungskatalog, weil Angela, ich denke, da stimmst du mir zu, wenn ich in einer Begutachtungssituation mit der Person zusammensitze, kann ich mit einem pflegefachlichen Blick schon erfassen, ob diese Person eigenständig sitzen kann.
Klar, das sieht man eigentlich auf einen Blick, wenn man zum Beispiel aufrecht sitzt. Wenn die Rumpfstabilität nicht gegeben ist, muss man gehalten werden oder man muss entsprechend mit Hilfsmitteln abgestützt werden. Häufig fragt ein Gutachter auch gar nicht so gezielt nach, wenn der Pflegebedürftige zum Beispiel die Tür selber öffnet, hat der Gutachter in dem Moment schon einen Blick dahingehend, wie kann sich jemand bewegen? Davon leitet er natürlich auch vieles ab und deshalb wird dann im Einzelnen nicht häufig nachgefragt.
Das Umsetzen ist ja ähnlich. Das kann man ja beobachten, wenn die Person sich dann wieder hinsetzt, wenn sie mich von der Tür reinführt. Oder oftmals werden Fragen gestellt, wie kommen Sie aus dem Bett raus? Und aus diesen Fragen leitet sich der Gutachter ja schon seine Bewertung ab.
Genau. Was aber auch nochmal schwierig ist, was ich häufig in Beratungsgesprächen wahrnehme, dass mir der Ratsuchende sagt, oh, ich komme so schlecht aus dem Stuhl raus, ich stütze mich immer am Tisch ab. In dem Moment, wo er den Tisch als Hilfsmittel nimmt, ist er selbstständig laut der Bewertungskriterien.
Das zieht sich ja auch durch das gesamte Modul. Sobald ich da meine Einschränkungen irgendwie ausgleichen kann, gilt sie als selbstständig. Dann bringen wir Sigrid doch zum dritten Punkt. Das ist immer ein Punkt, über den man viel diskutieren kann. Habe ich den Eindruck, oder wo diskutieren ist vielleicht das falsche Wort, aber wo das Verständnis vielleicht fehlt, was Fortbewegen innerhalb der Wohnung so bedeutet.
Das Fortbewegen innerhalb der Wohnung bedeutet, welche Strecke kann ich noch ohne Hilfsmittel oder gegebenenfalls auch mit einem Hilfsmittel selbstständig bewältigen. In der Regel sagt man, dass es sich so um 8 Meter schon auch handeln sollte. Wenn jemand tatsächlich nur noch 1-2 Schritte gehen kann, würde man sagen, die Strecke ist nicht mehr im Rahmen des Üblichen. Da ist es eben auch wieder der Fall, wenn ich ein Hilfsmittel nutze, gilt das als selbstständig, was das Fortbewegen innerhalb der Wohnung angeht. Wenn ich dieses Hilfsmittel aber nur nutzen kann, wenn mir jemand dieses Hilfsmittel anreicht oder in Reichweite hinstellt, also entweder Unterarm-Gehstützen anreicht oder den Rollator griffbereit hinstellt, dann ist da schon wieder eine kleine Einschränkung, die dann auch berücksichtigt werden muss.
Und auch hier finde ich immer so, wenn wir jetzt wirklich sprechen und versuchen, das Thema wirklich nochmal so aufzufächern, merkt man einfach, wie umfangreich so eine Begutachtungssituation ist und was sich alles hinter den ganzen Modulen versteckt, was man als Laie gar nicht erfassen kann und warum man vielleicht auch immer die Begutachtungssituation nicht unbedingt nachvollziehen kann. Angela, so geht es mir auch beim Treppensteigen. Ich habe das Gefühl, dass da auch unterschiedliche Vorstellungen sind, die Bewertung aber einfach nicht das hergibt, was viele Leute sich wünschen.
Ja, viele haben das Gefühl, wenn es schwierig wird, die Treppe hochzugehen, dass man dann Hilfebedarf hat. In der Regel, wenn man eine Treppe noch alleine bewältigen kann, auch mit Pausen, ist man trotzdem noch selbstständig. Hilfe findet dann statt, wenn jemand den Pflegebedürftigen begleiten muss oder ihm die Hand oder den Arm reichen muss, indem man ihn stützt. Ein Hilfebedarf ist auch schon vorhanden, wenn der Betroffene das Gefühl hat, ich habe jetzt Angst zu stürzen und deshalb ist es mir wichtig, einer geht mit mir. Auch wenn er alleine die Treppe geht, dann haben wir hier auch schon einen Hilfebedarf. Also es ist sehr vielfältig und man ist häufig sehr unsicher oder man hat das Gefühl, ich brauche Hilfe und man ist aber doch in einzelnen Situationen dann immer noch in der Selbstständigkeit.
Was auch immer wieder auffällt, die Personen, die dann Hilfebedarf anmelden, die eignen sich ja auch besondere Techniken an, um in ihrer Wohnung sich selber zu bewegen. Auch wenn das nicht vielleicht das ist, was der Norm entspricht. Ich sag mal zum Beispiel, wenn ich sitzend eine Treppe runtergehe. Wenn ich das aber durchgehend selbstständig mache, ohne Hilfe und meine Etagen so bewältigen kann, ist es vielleicht schwer nachvollziehbar, aber es ist eine selbstständige Tätigkeit.
Ja, und man sollte vielleicht auch nochmal den Hinweis geben, dass es im Prinzip nicht um die Diagnosen geht, die man hat oder um irgendwelche Operationen, die man bereits hinter sich gebracht hat, sondern es geht wirklich um die Durchführung an sich. Ich höre halt häufig, dass Menschen sagen, ja, dann habe ich jetzt schon das zweite Knie gekriegt oder die Hüfte wurde ersetzt. Das ist eigentlich eine Verbesserung der Situation. Das ist natürlich nicht schön, wenn man sowas durchmachen muss und man hat jetzt tatsächlich ein Ersatzteil auch bekommen im Körper. Aber es führt ja in der Regel dazu, dass es einem dann anschließend besser geht und die Funktion sogar noch wieder besser ist. Also die Diagnosen sind schon wichtig zu wissen, aber sind nicht ursächlich für die Punktzahl, die man in den bestimmten Modulen bekommt.
Und dass man im Alter tendenziell vielleicht auch nicht mehr ganz so beweglich ist wie Anfang seiner 20er, das ist ja auch ein normaler Prozess. Also das ist auch nichts, was wir in der Pflegebedürftigkeit dann schon abbilden können.
Ja, das ist so. Einen Hinweis möchte ich noch geben zur Begutachtung. Es wird da häufig eine Funktionsprüfung auch durchgeführt. Manchmal aber auch nicht. Es kommt drauf an, wer da die Begutachtung durchführt. Da kann es zum Beispiel sein, dass man tatsächlich vormachen soll, wie man aufsteht und ein Stückchen geht, damit der Gutachter oder die Gutachterin sich da ein Bild machen kann.
Sigrid, eine Sache fällt mir noch ein. Es hat ja nicht jeder bei sich zu Hause Treppen. Kann ich den Punkt dann bewerten lassen oder nicht?
Auf jeden Fall. Man muss davon ausgehen, dass Treppen da wären. Wie wäre es, wenn eine Treppe im Haus ist? Selbst wenn alles ebenerdig und barrierefrei ist, muss berücksichtigt werden, ist das Treppensteigen selbstständig möglich oder nicht?
Auch immer spannend. Geht auch oft unter, habe ich den Eindruck. Dann haben wir in dem Modul noch einen letzten Punkt, einen sehr wichtigen Punkt, auch wenn er nicht so oft zu tragen kommt. Und zwar nennt er sich besondere Bedarfskonstellation. Und zwar kommt es dann zu tragen, wenn eine Gebrauchsunfähigkeit beider Arme und Beine mit vollständigem Verlust der Greif-, Steh- und Gehfunktion, die nicht durch Hilfsmittel ausgeglichen werden können, besteht. So, was versteckt sich dahinter?
Richtig, da geht es zum Beispiel um Lähmungserscheinungen. Wenn jemand zum Beispiel einen hohen Querschnitt hat und kann Arme und Beine überhaupt nicht mehr bewegen, ist es völlig klar, dass man dann sagen muss, er ist komplett unselbstständig.
Also ein hoher Querschnitt nochmal für unsere Zuhörenden, das bedeutet eine Querschnittslähmung in den oberen Wirbelkörpern.
Richtig, im Halswirbelsäulenbereich. Es kann aber auch durch andere Erkrankungen zu so einer Situation kommen, zum Beispiel Parkinson-Erkrankung, durch Einschränkung der Muskulatur, durch Starrheit, eventuell auch durch ständiges Zittern, dass jemand dann nicht mehr in der Lage ist, ohne Hilfe diese Bewegungen durchzuführen.
Dieser Punkt ist so wichtig in dem Modul 1. Wenn dieser Punkt zu tragen kommt, dann werden alle anderen Module nicht mehr begutachtet. Dann erhält die Person direkt hohe Punktzahl und den Pflegegrad 5. Gut, dann haben wir das erste Thema zum Einstieg auch schon ziemlich zügig durchgebracht. Sigrid, hast du noch einen Tipp?
Ich möchte den Zuhörern gerne nochmal so ein paar allgemeine Tipps auch mitgeben. Ein Spruch, den ich auch gerne in meiner Beratung mit den Pflegebedürftigen sage, ist das altbewährte Sprichwort, wer rastet, der rostet. Das heißt, es ist wichtig, sich regelmäßig zu bewegen, auch im Alter. Da kann man Möglichkeiten wählen, die passen. Sei es, man kann nur noch Gymnastik im Sitzen machen oder wie auch immer. Wichtig ist einfach, dass eine Bewegung da ist. Und da gibt es Untersuchungen, dass regelmäßige Bewegung, was bedeuten würde, mindestens zweimal in der Woche eine halbe Stunde etwas zu tun, die Leistungsfähigkeit des Gehirns um bis zu 15% verbessert. Das ist enorm und das ist im Grunde genommen der größte beeinflussbare Risikofaktor für die Entstehung einer Demenz. Auch das muss man sich mal überlegen. Das ist schon eine Sache. Wer rastet, der rostet nicht nur in den Gelenken, sondern auch im Kopf. Außerdem führt diese regelmäßige Bewegung natürlich dazu, dass man entspannt, dass man gut schläft und dass man eine gute Verdauung hat. Also mein Rat an alle Zuhörer, bitte bleiben Sie in Bewegung, auch im Alter.
Dann hoffe ich, wir konnten einen guten Einblick in das Modul 1 geben. Es ist immer so, dass es durchaus Sinn macht, in der Begutachtungssituation vorher mit den Ratsuchenden zu sprechen und die Module wirklich einzeln zu zerpflücken, weil es doch sehr komplex manchmal sein kann. Die Punkte spielen ineinander und wenn man sich mit dem Thema nicht so beschäftigt, wie wir das jetzt tun, ist es auch nicht immer einfach nachzuvollziehen. Aber ich danke euch, dass wir heute drüber gesprochen haben und dann hören wir uns im Modul 2.
Sehr gern geschehen und bis dahin.
Bis dahin.
Das war Pflegeberatung hörbar, ein Podcast des Märkischen Kreises. Informationen zu den Inhalten und Themen der Pflegeberatung erhalten Sie auch auf der Homepage des Märkischen Kreises unter dem Stichwort Pflegeberatung. Unser Pflegeinfotelefon erreichen Sie unter der Nummer 02352 966 4x die 7. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an pflegeberatung@märkischer-kreis.de. Diesen Podcast finden Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen und können ihn dort gerne abonnieren. Bis zur nächsten Folge.
Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.